Deutschlandfunk Interview.
Morgen wählt Nordrhein-Westfalen den Landtag neu. Und was den Wahlkampf in den letzten Wochen geprägt hat, war das ständige Gebrülle gegen die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz bekam das im Wahlkampf zu spüren.
Wenn wir darüber reden, wie wir uns miteinander schützen können, zum Beispiel in der ganzen Zeit der Corona-Pandemie. Und ich sage das, weil da hinten ja einige laut rumschreien.
Also hier ging es um die Corona-Pandemie, skandiert, permanent skandiert wurde aber auch zum Beispiel Kriegstreiber gegen Olaf Scholz und gegen viele andere Wahlkämpfer. Franz Müntefering ist jetzt am Telefon. Er war SPD-Bundesvorsitzender, Vizekanzler und Arbeitsminister. Schönen guten Morgen, Herr Müntefering.
Guten Morgen, grüß Sie.
Können Sie sich erinnern, war das zu Ihren Zeiten auch schon so gewesen, dass Sie als Wahlkämpfer gegen eine Wand von Schreien antreten mussten?
Nein, in der Demokratie darf natürlich protestiert werden, das ist klar. Ich bin auch schon mit Eiern beworfen und beschimpft worden, ist auch klar. Aber das war kein Vergleich zu dem, was wir im Augenblick haben. Das ist schon eine große Welle von Irrationalität und Zweifeln an der Demokratie. Und es kommt jetzt sehr darauf an, dass die vernünftigen Leute im Lande, die Demokratinnen und Demokraten, und dazu zähle ich alle Parteien im Bundestag außer AfD, dass die zur Wahl gehen und dass die ganz klar bestimmen, wer in Zukunft die Politik und welche Politik bestimmen soll.
Woher kommt diese Entwicklung? Was ist da passiert?
Ich glaube, dass das viel mit der neuen Informations- und Kommunikationslage zu tun hat, dass diese Leute sich nicht mehr orientieren an Sachkundigen, dass sie auch das, was im öffentlichen Bereich und im Medienbereich an Vernünftigen da ist, nicht nutzen. Ich glaube, wer in Deutschland Bescheid wissen will, der kann es wissen, wenn er Zeitungen liest, die richtigen, und die Öffentlich-Rechtlichen hört und sich unterhält und in den Parteien mitwirkt, alles möglich. Aber das ist so ein Rückzug ins Nirgendwo in der Demokratie.
Haben Sie eine Idee, was man dagegen tun könnte, um die Störungen in Grenzen zu halten? Also beispielsweise, dass die Parteien dafür sorgen, dass der Platz freigehalten wird, aber das ist ja kaum oder nur schwer denkbar.
Nein, das würde ich nicht machen, sondern wir müssen es schon offen angehen. Und das Beste ist, dass morgen alle Demokratinnen und Demokraten in Nordrhein-Westfalen zur Wahl gehen, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gibt und dass wir sagen, wir lassen uns davon nicht stören, sondern wir wissen, es gibt große, wichtige, schwere Herausforderungen und dafür brauchen wir die überzeugten Demokraten.
Eigentlich müsste es ja einen Kanzlerbonus für die SPD geben, hofft auch noch Ihre Partei hier in Nordrhein-Westfalen. Aber ist der Schwung der Bundestagswahl vielleicht schon vorbei?
Nein, das glaube ich nicht. Die Demokratie hat mit der Koalition, die es jetzt auf Bundesebene gibt, eine große Chance. Alles, was an Gerechtigkeit und Solidarität und Klimaschutz und zukunftsfähige liberale Gesellschaft nötig ist, das verbündet sich da und verbündet sich da. Und ich hoffe, dass auch in Nordrhein-Westfalen letztlich eine Regierung zustande kommt. Natürlich wünsche ich mir geführt von der SPD, die sich diesen Zielen verpflichtet fühlt.
Wenn diese Regierung CDU geführt wird, kann man dann festhalten, das war's erstmal mit dem SPD-Aufschwung?
Nee, aber das wäre nicht gut fürs Land, denn der Reha-Fall CDU, der im letzten Jahr zustande gekommen ist, der braucht eine gewisse Zeit, um das aufzuarbeiten. Ich bin sicher, dass die CDU mit diesem März das nicht schaffen will. Dessen Lebensprinzip war ja immer mehr Kapitalismus waren. Er hat ein dickes Buch hinterlassen, als er damals ging dazu. Und er ist nach wie vor keiner, der das Land wirklich nach vorne bringen kann. Also ich hoffe, dass die anderen, die in Berlin auch miteinander regieren, es auch in Nordrhein-Westfalen machen können.
Wir werden wirklich sehen, Herr Müntefering, wie das morgen Abend ausgehen wird. War das Jahr 2005, Sie haben viele Wahlkämpfe erlebt, und 2005 hat die SPD sozusagen ihre Herzkammer an Rhein und Ruhr verloren. Und das war so schmerzhaft, dass Sie und Gerhard Schröder dann gesagt haben, jetzt ziehen wir die Bundestagswahl vor. War das 2005, die Landtagswahl, Ihr dunkelster Moment in Nordrhein-Westfalen?
Naja, Nordrhein-Westfalen war eigentlich nach dem Krieg ein CDU-bestimmtes Land. Und das ist dann erst mit der Zeit gewechselt. Das muss man einfach immer mitsehen. Also es gehört nicht uns, den Sozialdemokraten oder den Liberalen oder den Grünen, das behaupten wir auch gar nicht. Aber wir glauben, dass wir in dieser Konstellation zurzeit diejenigen sind, die am ehesten auch mit Nordrhein-Westfalen einen Weg nach vorne gehen können. Nordrhein-Westfalen verändert sich auch sehr. Das wissen wir ja alle.
Aber das war damals so bitter, wie gesagt, dass Sie die Bundestagswahlen vorgezogen haben. Hoch umstritten damals. Das muss doch dramatisch gewesen sein.
Ja, das war es auch, klar. Aber das ist hinter uns und wir dürfen uns jetzt nicht in Wehleidigkeit und in Erinnerung an damals erschöpfen, sondern wir müssen jetzt das tun, was wichtig ist. Und das gilt insbesondere auch in Auseinandersetzung mit der Kriegssituation, die wir haben. Pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken, so nannte ein anderer Hamburger Helmut Schmidt das. Pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken. Nicht die großen Überschriften machen es, sondern ganz nüchtern, sachlich sich angucken, was kann man tun, aber den sittlichen Zweck, nämlich die Demokratie und das Miteinander nicht aus den Augen verlieren.
Ist es gerade ein Lob für Olaf Scholz gewesen, dem ja nicht wenige vorwerfen, er sei da zu zögerlich?
Nein, ich finde, also ich bin sehr froh, dass er Kanzler ist der Bundesrepublik Deutschland, dass er alle Gefahren, die sich damit verbinden, mit diesem Krieg auch sieht und dass er versucht, ja, sie zu dämmen und sie zurückzudrängen und dafür zu sorgen, dass er zusammen mit anderen Ländern, mit der EU, mit der NATO, mit den Amerikanern, dafür zu sorgen, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnt, nicht gewinnen kann, dass die Ukraine existieren kann und dass wir dann neu aufbauen können.
Warum gibt es so viel Kritik an uns in Mittelosteuropa, wenn wir das vermeintlich so gut machen?
Naja, es ist vielleicht für manche der Eindruck da, man könnte jetzt einfach mit großer Gewalt da reingehen. Da könnte man einen verheerenden Flächenbrand durch ganz Europa und die ganze Welt organisieren. Aber was jetzt gemacht werden muss, man muss die Gefahren sehen, aber trotzdem eine gewisse Rationalität behalten dabei im Umgang mit den Gefahren, in denen wir alle miteinander stecken. Und ich glaube, dass der Weg von Olaf Scholz bisher der einzig richtige gewesen ist, unterstütze ihn sehr darin.
Ich habe jetzt gelesen von einem Interview, das Sie den Kolleginnen und Kollegen vom SWR gegeben haben. Und da erzählen Sie, wie Sie als 4- oder 5-jähriger Junge die Bombennächte erlebt haben. Prägt Sie das heute? Macht Sie das besonders vorsichtig?
Das weiß ich nicht, aber das vergisst man nicht. Ich war zuständig dafür, immer die Fenster abzudichten, damit kein Lichtschimmer durchkam, damit die Flugzeuge nicht sehen konnten, wo sie Bomben abschmeißen sollten. Ich habe gesehen, wie Bomben fielen, wie eine Talsperre zerstört wurde, wo Tausende von Leuten, von Zwangsarbeiterinnen dann ertrunken sind. Wir hatten Hunger, wir hatten Angst um unseren Vater und andere Brüder. Und das sind so Dinge, die man nicht vergisst. Aber man darf sich da wirklich in Irrationalitäten verlieren, sondern muss mit der heutigen Situation fertig werden und wissen, wir müssen und wollen den Menschen in der Ukraine helfen. Aber wir wollen auch die Basis dafür schaffen, dass wir in Europa und in der Welt insgesamt friedlich miteinander weiterleben können.
Würden Sie, Herr Müntefering, den offenen Brief unterschreiben, verhandeln statt Waffen zu liefern?
Das ist keine Alternative. Das muss beides gemacht werden.
Also Sie unterschreiben nicht?
Nein, mich hat auch noch keiner gefragt danach, ob ich es unterschreibe oder nicht. Aber jedenfalls, es muss beides gemacht werden. Wir müssen den Frieden anpeilen und die Entspannung suchen, aber wir dürfen dann nicht blauäugig sein. Ich war nie in dem Sinne Pazifist, dass ich gesagt habe, ich wehre mich nicht, sondern Pazifisten greifen nicht an, die sind nicht aggressiv, aber sie lassen sich auch nicht niedermachen und da stehe ich voll dabei.
Sie haben so eng mit Gerhard Schröder zusammengearbeitet. Verstehen Sie, was ihn umtreibt?
Nein, verstehe ich nicht. Und das hat auch dazu geführt, dass da die Kontakte völlig abgebrochen sind. Wir hatten ihn als ehemalige Vorsitzende und jetzige Vorsitzende ja aufgefordert, am 1. März etwa sich zu erklären und deutlich zu machen, dass jenseits von allem bisher, was da war mit Gas und wirtschaftlichen Initiativen, er diesen Krieg verurteilt, eindeutig und auch deutlich macht, dass Putin der Verbrecher ist, der das organisiert. Das hat er für mich erkennbar nicht getan und deshalb ist da auch Ende.
Ende bedeutet, er soll gehen oder er wird ausgeschlossen aus der Partei?
Das weiß ich nicht. Ich würde an seiner Stelle rausgehen. Ich habe jedenfalls keine Lust, mit einem in einer Partei zu sein, in dieser Partei zu sein, mit der großen Friedenstradition von Willy Brandt, der sich dazu so verhält, wie er es jetzt im Augenblick tut.
Franz Müntefering, langjähriger SPD-Parteivorsitzender, am Tag vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die natürlich auch geprägt war von den Ereignissen in der Ukraine. Herr Müntefering, danke Ihnen sehr für das Gespräch heute Morgen. Wiederhören, alles gut.
Danke noch, tschüss.